Ich begrüße Sie alle herzlich, die über das Fernsehen an dieser philosophischen Diskussion teilnehmen, die uns heute zu einem ganz besonders wichtigen Thema führen soll, nämlich der Frage der Würde des Menschen, der Würde der menschlichen Person. Diese Frage ist von ungeheurem Gewicht für die Politik, für die Gesellschaft, aber auch für das Leben jedes Einzelnen. Je nachdem, ob die Staaten anerkennen, dass es eine solche Würde gibt und auch, dass sie allen Menschen, ob jung oder alt, geboren oder ungeboren, bewusst oder unbewusst, gesund oder krank, schwarz oder weiß zukommt, von dieser Frage hängt ungeheuer viel ab. Schreckensregime haben ganze Gruppen von Menschen von einer solchen Würde loslösen wollen und behauptet, dass sie keine hätten. Millionen und Abermillionen Menschen sind in der Geschichte gestorben, weil man ihr Leben als lebensunwert wie begründen. Oder ist es nur eine Sache persönlichen Glaubens, privater Meinung? Historisch gesehen gab es schon großartige Zeugnisse einer Würde, die jeder Mensch besitzt in der Antike. Schon bei den Vorsokratikern, schon Heraklit spricht davon, dass der Mensch des Logos fähig ist, dass er in der Lage ist, teilzunehmen an der Vernunft, an der Wahrheit, an der Erkenntnis und dadurch eine Würde besitzt. Und Cicero, der große römische Philosoph, hat die Würde des Menschen in gewaltigen Worten gepriesen, hat gesagt, kein anderes Lebewesen, kein anderes Wesen auf der Erde besitzt eine Würde vergleichbar dem Menschen, der mit seiner Klugheit, seinem Verstand, seiner Wissenschaft die Welt umfasst, der fähig ist, gleichsam ähnlich einem Gott auf der Welt zu sein und die Dinge zu ordnen. Also es gibt viele Zeugnisse dieser Menschenwürde schon in der Antike. Im Christentum, in der christlichen Philosophie erst recht, Augustinus spricht von dieser Würde hunderte Male und in der ganzen Tradition der christlichen Philosophie spielt diese Würde eine große Rolle und wird noch durch neue Argumente gestärkt, wie den Gedanken der Gottebenbildlichkeit des Menschen, obwohl auch das schon ein Gedanke ist, den wir zum Beispiel schon in Platons Dialog Theaetetos finden. Hier, heute wollen wir uns aber mit der vernünftigen Begründung dieser menschlichen Würde beschäftigen. Können wir diese Würde erkennen?
Es wird sehr viel diskutiert über die Würde der Person und dass eben mit der Würde der Person die Unantastbarkeit des Menschen verbunden ist. Was ist das Besondere daran, dass der Mensch eine Person ist?
Nun, die Frage, was ist diese Würde des Menschen und wie können wir sie erkennen und können wir sie überhaupt erkennen? Diese Frage ist sicher von zentraler Bedeutung. Vielleicht sind die Hörerinnen und Hörer dieser Sendung nicht an das Wort Würde gewöhnt. Vielleicht kommt ihnen dieses Wort seltsam vor. Vielleicht ist es deshalb gut, einen Text zu zitieren, in dem Immanuel Kant, der zwar meinem Urteil nach die philosophischen Fundamente der Erkenntnis dieser Würde angetastet hat und die Philosophie in eine große Krise geführt hat durch einen subjektivistischen Begriff der Erkenntnis, der aber viele gewaltige Einsichten hatte und zu ihnen gehört zweifellos die Einsicht, dass der Mensch eine Würde besitzt. So schreibt er zum Beispiel in der Metaphysik der Sitten: Allein der Mensch als Person betrachtet, das ist als Subjekt einer moralisch-praktischen Vernunft, ist über allen Preis erhaben. Denn als ein solcher Homo noumenon ist er nicht bloß als Mittel zu anderer, ihren, ja selbst seinen eigenen Zwecken, sondern als Zweck an sich selbst zu schätzen. Also die Würde des Menschen besteht darin, dass der Mensch ein Zweck an sich selbst ist, dass er nicht nur als ein Mittel für irgendwelche andere Zwecke verwendet werden kann. Das heißt, eigentlich besteht nicht darin die Würde, sondern dieser besondere Wert der Person, die, wie Kant sagt, dem Menschen aufgrund seiner vernünftigen Natur zukommt, dieser besondere Wert der Person ist der Grund, ist die Ursache, warum der Mensch nie als Mittel, nur als Mittel, sondern auch als Zweck an sich selbst zu schätzen ist. Und Kant fährt fort und verwendet einen noch tieferen Begriff. Er sagt, der Mensch besitzt eine Würde, einen absoluten inneren Wert, wodurch er allen anderen vernünftigen Weltwesen Achtung für ihn abnötigt, sich mit jedem anderen dieser Art messen und auf dem Fuß der Gleichheit schätzen kann. Hier bezieht also Kant den Begriff der Würde auf die Achtung und sagt, die Achtung ist die Haltung, der Respekt ist die Antwort, die der Würde entspricht. Diese Art von Achtung können wir nicht vor einem Ding und nicht einmal vor einem Tier haben. Sicher können wir auch Tiere in gewisser Weise achten, aber nicht die Achtung, von der Kant hier spricht. Die setzt voraus diesen absoluten inneren Wert, diese Würde, die verbunden ist und verwurzelt ist in der vernünftigen Natur des Menschen. Und er fährt fort, die Menschheit in seiner Person ist das Objekt der Achtung, die er vor jedem anderen Menschen fordern kann. Und an einer anderen Stelle in Paragraph 38 sagt er, die Menschheit selbst ist eine Würde. Also das Menschsein selbst ist eine Würde. Denn der Mensch kann von keinem Menschen bloß als Mittel, sondern muss jederzeit zugleich als Zweck gebraucht werden. Und darin besteht eben seine Würde. Also diese Würde des Menschen, die das Fundament der Achtung ist, wird hier von Kant bezogen auf die vernünftige Natur des Menschen. Und die angemessene Haltung ist eben die des Respekts, die der Achtung. Diese Achtung muss sich natürlich nicht nur in einem Gefühl äußern, sondern auch in vielen Handlungen, in denen wir die Rechte, diese Würde des Menschen respektieren. Im Bereich seines Leiblichen, die Art, wie wir ihn grüßen, die Art, wie wir ihn behandeln, die Art, wie wir eingegangene Verpflichtung ihm gegenüber achten, die Art, wie wir in sexuellen Beziehungen mit einem Menschen umgehen. In all diesen sehr konkreten Formen und in tausenden Formen drückt sich diese Achtung, dieser Respekt vor der Menschenwürde aus. Und diese Achtung wird verletzt durch Gewalt, durch Vergewaltigung, durch Misshandlungen aller Art, durch Schimpfworte und dergleichen. Also hier finden wir diese Gedanken der Menschenwürde ausgedrückt. Nun ist diese Würde auch ein ganz besonderer Wert, der nicht nur mit der Vernunft, mit dem Intellekt, mit dem Verstand, sondern auch mit der Freiheit verbunden ist. Gerade weil die Person selbst über sich verfügen kann, weil sie frei ist zu handeln, zu reden, zu tun und auch weil sie eine Beziehung hat zu wahr und falsch, Überzeugungen hat über Wahrheit, besitzt sie eine Würde, die man respektieren muss, zum Beispiel im Bereich der Meinungsfreiheit, der Religionsfreiheit und in vielen anderen Bereichen. Es ist also eine vielfältige Wurzel innerhalb des Lebens des Menschen und der Person, von der, wie aus vielen Quellen, dieser zentrale Wert, den Kant und den die Philosophie schon bei Augustinus und in der Antike Würde genannt hat, gespeist wird. Nun, wenn wir an die Würde des Menschen denken, denken wir nicht nur an einen sehr hohen Wert, der aus der vernünftigen, freien Natur der Person hervorgeht, der auch zu tun hat mit seinen geistigen Gefühlen, mit der Tatsache, dass er des Unglücks fähig ist, der Verzweiflung fähig ist, des Trostes bedürftig ist. Also auch die affektive Welt, die zum Menschen gehört, trägt bei zur Konstituierung dieser Würde. Aber diese Würde ist nicht nur ein sehr hoher Wert, durch den die menschliche Person über alle anderen Wesen emporgehoben ist, sondern sie ist auch ein Wert, von dem man sagt, dass er unantastbar ist, dass er dem Menschen eine Art Heiligkeit verleiht und dass deshalb seine Verletzung ein schweres Unrecht ist, ein schweres Verbrechen ist. Unantastbar ist diese Würde freilich nicht in dem Sinn, dass man sie nicht antasten kann, denn leider kann man diese Würde zwar nicht vernichten, in dem Sinn kann man sie nicht antasten, aber man kann sie sehr wohl verletzen durch Handlungen, durch Misshandlungen. Aber was gemeint ist, ist, dass diese Würde moralisch unantastbar ist. Das heißt, dass sie nicht angetastet werden soll. Dass wir hier eine Art von Respekt fühlen sollen angesichts der Person, der sehr in die Tiefe reicht. Nun ist die Frage, worin hat diese Würde ihre Wurzel? Und vor allem die Frage, wie steht es mit den Unbewussten, mit den Menschen, die an Altersdemenz erkrankt sind, mit den Menschen, die schwer behindert sind? Haben sie diese Würde nicht, wie etwa Peter Singer und andere Ethiker heute behaupten? Oder hat jeder Mensch diese Würde? Und hier führt uns unsere philosophische Reflexion darauf, dass wir realisieren, dass diese Würde, wie ich versucht habe in verschiedenen Werken und in Vorlesungen an unserer Internationalen Akademie für Philosophie, einer Hochschule in Liechtenstein, zu begründen, dass diese Würde erst dann richtig verstanden werden kann, wenn man eine vierfache Wurzel dieser Menschenwürde erkennt. Die erste und grundlegendste Wurzel dieser Würde, die heute vielleicht am meisten in Frage gestellt wird, hat zu tun mit der Natur des Menschen als eine Substanz, also ein in sich selbst stehendes und von seiner Natur her durch Vernünftigkeit, durch Rationalität, durch Personalität ausgezeichnetes Wesen zu sein. Vielleicht darf ich hier eine Stelle lesen, in der Edith Stein, die jüngst heilig gesprochene Phänomenologin aus dem Kreis der realistischen Phänomenologie und in Rückbezug auf Thomas von Aquin diese erste Quelle, diese grundlegende Quelle der Menschenwürde erörtert. Es handelt sich hier um einen Text, in dem Thomas von Aquin betont, dass diese Würde der menschlichen Person die Person über alle anderen Wesen hinaushebt und deshalb auch ein Name ist, der auch auf Gott bezogen werden kann. Und hier greift er zurück auf die sogenannte Definition der Person durch die Meister, in der nicht, dass die Person eine Substanz vernünftiger Natur ist, wie Boetius und Thomas ursprünglich definiert haben, sondern durch ihre Würde ausgezeichnet ist, der Kernpunkt des Wesens des Menschen, oder nach dieser Definition stellt gerade diese Würde den Kernpunkt des Wesens des Menschen dar. Ich zitiere diesen Text. Auf die Frage, ob dennoch der Name Person auf Gott anwendbar sei, antwortet der heilige Thomas, schreibt Edith Stein. Und zitiert jetzt Thomas. Person bezeichnet das Vollkommenste in der ganzen Natur, nämlich etwas, was in sich selbst Bestand hat und eine vernunftbegabte Natur, also Subsistenz in rationali natura, etwas, was nicht nur eine Eigenschaft von etwas anderem ist. Die Person kann nie eine Funktion der Gesellschaft sein, kann nie wie eine Farbe oder wie ein Klang nur in etwas anderem inherieren. Die Person steht in sich im Sein. Sie ist etwas, das auf eigenen Füßen gleichsam in der Wirklichkeit steht. Und nur dadurch kann sie frei, nur dadurch kann sie Person sein. Und zugleich ist sie nicht nur Substanz, etwas, das in sich steht, sondern auch Vernunft begabt. Da nun alles, schreibt Thomas, was zur Vollkommenheit gehört, Gott zugeschrieben werden muss, weil sein Wesen alle Vollkommenheit in sich enthält, ist es angemessen, Gott den Namen Person zu geben, aber nicht in demselben Sinn wie bei den Geschöpfen, sondern in einem vorzüglichen Sinn. Also diese Würde der Person, die Würde der Vernunft, gehört dem Menschen nur in begrenztem Maß an, weil eben seine Vernunft und seine Personalität begrenzt sind. Daher entsteht die Idee oder die Einsicht, dass es eine viel vollkommenere Form geben muss, oder dass wir sie zumindest denken können, in der die Personalität besessen wird. Und die schreibt Thomas hier Gott zu. Und dann betont er in einem längeren Paragraphen noch der Grund dieser Würde in der Tatsache, dass die Person eine Hypostase, eine Substanz ist, die durch eine die Würde betreffende Eigenschaft ausgezeichnet ist. Eine Definition, die auch Albert der Große, Albertus Magnus, von allen Beschreibungen der Person bevorzugt hat. Und dann sagt er, die Würde der göttlichen Natur aber übersteigt jede Würde, darum kommt Gott der Name Person im höchsten Maße zu. Also hier, ganz abgesehen von der Bezugnahme auf Gott, finden wir eine philosophisch sehr interessante Bemerkung, eine philosophisch interessante Überzeugung in diesem Text von Thomas von Aquin, nämlich die, dass es das Wichtigste an der Person ist, das Auszeichnendste an der Person ist, dass sie diese Würde besitzt. Das also zu der ersten Quelle der Menschenwürde. Eine Quelle, die jeder Mensch, der eine geistige Person ist, der, wie wir in einem anderen Gespräch ausführen, auch daher eine Seele, ein nicht auf das Gehirn und auf die Materie reduzierbares Wesen ist. Die Tatsache, dass jeder Mensch eine Person ist, solange er lebt, gibt ihm diese Würde auch dann, wenn er seine Vernunft und seine Vernünftigkeit nicht gebrauchen kann. Also wenn er nicht als Person agieren kann. Man kann sagen, diese erste Quelle der Würde liegt auf der Ebene des substanziellen Seins, des Wesens der Person, der Tatsache, dass ich Person bin, nicht der Tatsache, dass ich als Person handeln kann. Dann aber gibt es eine zweite Quelle dieser Würde des Menschen und dieser Würde der Person. Und diese zweite Quelle der Menschenwürde betrifft nun in der Tat das, wozu der Mensch als vernünftiges Wesen berufen und befähigt ist, nämlich dass er bewusst lebt, dass er denken kann, dass er sprechen kann, dass er studieren kann, dass er mit anderen Menschen kommunizieren kann, dass er also all die unzähligen Tätigkeiten vollbringen und vollziehen kann, die zum bewussten Sein der Person gehören. Und hier finden wir eine Quelle der Würde, die Pascal ausgedrückt hat, aber die man nicht als einzige, aber als wichtige ansehen muss. Blaise Pascal, der große französische Philosoph, sagt, dass die Würde des Menschen, die ganze Würde des Menschen in seinem Denken liegt. Also in dem tatsächlichen, bewussten Gebrauch der Vernunft gründet eine neue Würde. Wir können das sehen, wenn wir bedenken, dass viele Menschenrechte auf dieser Ebene der Würde ruhen. Sie lassen sich nicht anwenden auf den Menschen, der im Koma liegt oder der noch nicht bewusst ist. Dieser Mensch hat auch gewisse Menschenrechte, die in dieser ersten Quelle der Würde gründen. Zum Beispiel das Recht zum Leben, das Recht, nicht sexuell missbraucht zu werden, das Recht, dass man ihm nicht seine Organe entnimmt und einfach ihn als Mittel zu einem Zweck verwendet. Diese Rechte gründen schon in der ersten Quelle der Menschenwürde. Aber zum Beispiel das Recht auf Freiheit der Erziehung, das Recht, seine Schule zu wählen, das Recht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, das Recht, am politischen Leben teilnehmen zu können, das Recht, seine Meinung frei äußern zu können. All diese Rechte haben nur Sinn auf der Ebene des erwachten, bewusst vollzogenen personalen Lebens. So sehen wir, dass in dem Moment, in dem die Person erwacht und auch in dem Maß, in dem ihr Bewusstsein reift, sie neue Rechte gewinnt. Wenn sie im Vollbesitz ihrer Vernunft und Freiheit ist, zum Beispiel hat sie das Recht, freie Ehe zu schließen. Wenn mein 11-jähriger Sohn eine Klassenkameradin heiraten will, da er noch nicht ganz die Reife dazu besitzt, kann ihm das noch verboten werden. Als Erwachsenem wäre das ein Eingriff in seine Würde, in seine Rechte. Warum? Eben weil mit dem Erwachen des Bewusstseins, im Vollzug des Bewusstseins und später mit dem Erwachen, neue Rechte, eine neue Quelle dieser menschlichen Würde entsteht. Nun, damit diese Quelle der Menschenwürde hat der beste Mensch und auch der böseste Mensch. Sie ist in keiner Weise gebunden an irgendeine richtige Verwendung, an einen rechten Gebrauch der Freiheit. Sie ist nicht an sittliche Werte gebunden. Jeder schlimmste Verbrecher hat diese Würde und daher müssen wir sie auch achten. Und dennoch erkennen wir nun, dass diese Würde keineswegs die einzige und die wichtigste Würde des Menschen ist. Denn der Mensch ist berufen, mit seiner Freiheit das Gute zu tun. Er ist berufen, den Ruf der Werte, den Ruf der Güter zu hören. Er ist berufen, zu lieben. Er ist berufen, Gerechtigkeit zu tun. Und wenn er ungerecht ist, wenn er ein Verbrecher wird, Wenn er die Rechte anderer Menschen verletzt und vergewaltigt, verliert er viele Rechte und eine bestimmte Art der Würde. Ja, man kann sogar sagen, er realisiert das, was man eine Antithese zu einer neuen Dimension, dritten Dimension der Würde bezeichnen kann, nämlich zu der moralischen Menschenwürde. Hier ist es interessant, dass historisch gesehen man diesen Gedanken einer moralischen Würde, die abhängt davon, wie ein Mensch seine Freiheit gebraucht, dass diese moralische Würde schon von vielen Philosophen gesehen wurde. So zum Beispiel von Thomas von Aquin und Edith Stein. Sie sagt, unter den irdischen Werten kommt das höchste Sein und der höchste Wert der Person zu. Und das Sein der Person vollendet sich in ihrem Verhältnis zu Gott. Darum steht unter den möglichen Typen endlicher Personen der am höchsten, der der spezifisch göttlichen Wertqualität Anteil gewonnen hat, der Heilige. Oder Augustinus sagt es noch schlichter in De Civitate Dei, sagt er vom Himmel, ubi dignitas sanctitas, wo die Würde nur noch die Heiligkeit ist. Und auch bei Immanuel Kant können wir den Gedanken finden, dass die vollendete moralische Vollkommenheit, Heiligkeit der Gipfel der Würde ist. Diese Würde aber kann der Mensch verlieren. Sie ist nicht ein unverlierbarer Besitz, wie die in der Personalität als solcher gründende Würde, die jeder Mensch hat, ob er gut oder böse ist, sondern diese moralische Würde ist etwas, wie Gabriel Marcel sich ausdrückt, dass der Mensch erobern muss. Es ist nicht ein Besitz, sondern eine Eroberung. Und von dieser Würde kann der Mensch abfallen. Er kann zum Gegenteil dieser Würde kommen und dann ist es berechtigt, auch die Rechte, die normalerweise mit dem bewussten Leben einhergehen, wie zum Beispiel das Recht auf freie Bewegung, einzuschränken, einen Menschen, der in dieser Weise diese moralische Würde verliert, zum Beispiel einzusperren, ihn mit Gefängnis zu bestrafen. Sicher nicht in einer Weise, die ihn als Person, die ihn in seiner unverlierbaren Würde verletzt, aber in einer Weise, die eben entspricht, dass er diese Würde, zu der der Mensch bestimmt ist, diese moralische Würde nicht verwirklicht, sondern ihr Gegenteil. Und schließlich können wir eine vierte Quelle der Menschenwürde unterscheiden. Es ist eine Würde, die von außen hinzukommt. Eine Würde, die der Mensch zum Beispiel dadurch erhält, dass er geliebt wird, dass er in die Gesellschaft aufgenommen wird, dass er eine wichtige Rolle für andere spielt. Und heute besteht eine Tendenz, sogar in gewissen Formen der Moraltheologie und der Philosophie, der Sozialphilosophie, diese Würde wie die einzige Quelle der Würde zu betrachten. Und zu sagen, wenn ein Mensch nicht akzeptiert wird, wenn ein Kind nicht gewollt wird, wenn es nicht integriert ist in eine Gesellschaft, dann hat es keine Würde, dann kann man ihm sogar das Leben nehmen. Da übersieht man die grundlegende erste und auch zum Teil die zweite Quelle der Menschenwürde. Aber wahr ist, dass dieser von außen kommende Faktor, diese geschenkhaften Würde, ein wichtiger Faktor zur Begründung der Würde ist. In diesem Sinn sprechen wir von der Würde des Richters, die von der Gesellschaft kommt, die jemanden zum Richter macht, von der Würde des Königs, spricht zum Beispiel Augustinus oder Thomas, der Würde des Herrschers, der Würde des Präsidenten, der Würde einer Persönlichkeit, die Verantwortung trägt, der elterlichen Würde. All das sind Würden, die durch menschliche, geschenkhafte Ämter oder besondere Aufgaben einem Menschen zukommen. Es gibt aber auch eine Würde des Genies, eine besondere Achtungswürdigkeit dessen, der reich beschenkt ist an Gaben. Und in einem metaphysischen und religiösen Sinn ist der Gedanke dieser vierten Quelle der Würde als ein geschenkhaft, nicht vom Menschen und seinem Willen selbst ausgehender, nicht von ihm selbst und seinem Willen ausgehende Würde, sondern eine ihm geschenkhaft gegebene Würde, natürlich im Gedanken der Gnade, der Erlösung, der Teilhabe an einem göttlichen Leben enthalten. Diese vierte Dimension der Menschenwürde ist also ein ganz zentraler Begriff in der Religion, insbesondere in der christlichen Religion. Aber wie wir gesehen haben, spielt diese vierte Quelle der Menschenwürde auch in rein humanen, menschlichen, sozialen, politischen Situationen eine wichtige Rolle. Zum Beispiel das Menschenrecht der Unabhängigkeit des Richters, der nicht wie andere Bürger vom Gesetz oder vom Staat abhängig sein darf, ist ein Zeichen dieser besonderen Würde, die zu seinem Amt, zu seiner Aufgabe gehört, als Richter zu fungieren. Wenn wir also diese vier Quellen der Menschenwürde bedenken, dann leuchtet uns noch einmal auf, in welch reichem Maß und in welch differenzierter Form dem Menschen eine Würde zukommt. Und wie verhängnisvoll es ist, wenn man jene Würde, die jeder Mensch unverlierbar besitzt und die zu achten ein Grundimperativ der Ethik, der Moral, aber auch für alle Politik und gesellschaftlichen Beziehungen ist, wenn diese Würde verletzt wird oder irgendeiner Personengruppe abgesprochen wird. Aber zugleich erkennen wir, dass es eine Würde gibt, die in der Tat der Mensch auch verlieren kann. Eine Würde, die nicht ein Besitz ist, sondern eine Eroberung sein soll. Eine Würde, in der er realisiert, dass er als Person und als freies Wesen dazu bestimmt ist, nicht einfach passiv durch seine Natur auf den Besitz seiner eingeborenen Würde auszuruhen, sondern eben Handlungen zu vollziehen, in Gemeinschaft mit anderen zu treten, in einer Form und zum Absoluten zu treten, in einer Form, die seine wahrste und tiefste Würde der Person begründen kann und zugleich aber zu wissen, dass diese Würde nicht nur von ihm abhängt, sondern auch ihm geschenkhaft zukommt. Durch andere, durch die Gesellschaft, durch die Liebe, durch eine göttliche Gabe. Und nur dieses vollständige Bild der Menschenwürde erlaubt uns, diesem Grundthema der Menschheit, der Würde des Menschen, voll gerecht zu werden. Musik.